embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Es ist ein nasser Abend im Januar in Altdorf, Kanton Uri. Ich bin durch die immer noch früh sich einsetzende Dunkelheit gefahren, vom Tessin durch den Gotthardtunnel, um die Vernissage zum Buch «Grenzgänge, Religion und die Alpen» zu sehen, zu hören und zu erleben. Das Thema Religion und die Alpen spricht mich an, denn die Berge sind für mich zu einem jener Orte geworden, oder sie sind einer jener Orte, an denen sich die Gleichzeitigkeit von überwältigender Schönheit und roher Brutalität am offensichtlichsten zeigt. Der Gotthardtunnel, durch den ich da gefahren bin, ist dabei einer jener Orte, an dem die Forscherinnen und Forscher für das Buchprojekt eine Tiefenbohrung gemacht hatten. Das will heißen, an jenem Ort in der Schweiz haben sie das Thema Religion und die Alpen unter die Lupe genommen. Insgesamt 16 solcher Bohrungen finden sich in der Publikation, dazu gesellen sich Fotografien und Musik. Das Projekt ist interdisziplinär gestaltet. Da kommen Religionswissenschaften, Komposition und Kulturwissenschaften, Fotografie und Theologie zusammen. Ins Leben gerufen haben das Projekt die Religionswissenschaftlerin Daria Pizzoli-Olgiati und Anna-Katharina Höpflinger.
All'entrata del cunicolo l'aria è gelida, tagliente. Quando mi portano al suo interno, però, diventa caldissima. Il rumore sembra
solo. Am Abend in Altdorf liest Daria Pizzoli einen Ausschnitt, in dem es um den Gotthardtunnel geht, aus der Perspektive der heiligen Barbara. Doch zu der hören wir später mehr.
Si coprono con i caschi, le tute, fanno sempre molta attenzione a non farsi male.
Der Saal vom Zeughaus in Altdorf ist gefüllt mit Menschen verschiedenen Alters. Ein Spiegel dessen, dass das Thema Alpen und Religion anspricht, berührt, Interesse weckt. Mich persönlich scheinen die Berge seit kurzem fast unmittelbar anzusprechen. Das Unterwegssein in den Alpen empfinde ich als super heilsam und transformierend. Natürlich frage ich mich, warum das so ist. Ist es meine Schweizer DNA? Ich treffe Daria Pizzoli am nächsten Morgen zum Gespräch. Was hat sie denn persönlich dazu bewegt, sich 5 Jahre lang mit dem Thema Grenzgänge, Religion und die Alpen zu befassen?
Ich lebe ja im Alpenraum, ich gehe sehr gerne in die Berge, ich bin begeisterte Religionswissenschaftlerin und ich habe so viele Dinge beobachtet im Alpenraum und immer wieder gedacht, es wäre sehr schön, ein Projekt über Religion in den Alpen durchzuführen. Es ist aber ein sehr komplexes Thema und so habe ich so lange gewartet, bis ich Menschen getroffen habe, die ähnliche Interessen hatten. Und so ein Moment, in dem es möglich war, das Projekt anzufangen. Und so ist es etwa 21 entstanden. Haben wir begonnen, daran zu arbeiten. Und ja, so ist dieses Buch entstanden. Aus einer langen Kooperation zwischen unterschiedlichen Menschen, aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch mit Musikern, Komponisten und Komponistinnen, einem Fotografen und wir haben auch sehr eng mit einer Galerie in München gearbeitet und deren Leiterin, die sich sehr gut in der zeitgenössischen Kunst auskennt.
Ich würde sagen, das ist ja das Spezielle an diesem Projekt, an diesem Buch, dass es eben nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen eine religionswissenschaftliche Abhandlung ist über das Thema.
Nein, also es ist klar und das, glaube ich, können alle Menschen verstehen, die sich für die Berge und für die Alpen insbesondere interessieren. Die Alpen sind irgendwie ein homogenes Gebiet, aber andererseits extrem vielfältig. Es werden sehr viele verschiedene Sprachen in den Alpen gesprochen. Es gibt unterschiedliche Religionsformen, die man auch sehen kann, viele Länder. Viele nationale Zugehörigkeiten. Es gibt eine komplexe Geschichte, die den Alpenraum kennzeichnet. Und Deswegen mussten wir viele Leute anfragen und suchen, die wirklich Experten sind des Alpenraums. Auf der einen Seite, wir hatten den Eindruck, eigentlich wäre es schön, auch visuelle Eindrücke zu haben. Eine professionelle Alpenfotografie schien uns wichtig, weil viele Phänomene sich eigentlich nicht nur intellektuell erschließen lassen, sondern die Alpen haben so eine Atmosphäre. Und es ist eine Atmosphäre, die uns körperlich so mitnimmt. Wir sind ja auch mit unserem Körper in den Alpen unterwegs. Menschen leben in den Alpen und die Alpen sind ja ein schwieriges, würde ich sagen, eine herausfordernde Lebensumwelt. Es braucht viel Arbeit, auch historisch gesprochen, um in den Alpen zu leben. Dann hatten wir den Eindruck auch, Alpen haben so einen besonderen Geräusch. Es gibt so Töne, die uns an die Alpen erinnern. Und wir haben gedacht, es wäre schön, gleichzeitig wissenschaftlich, musikalisch und fotografisch, aber auch künstlerisch uns an dieses Thema anzunähern. Und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir kompetente, tolle, engagierte Personen kennengelernt haben, die ähnlich denken wie wir.
Sie haben erwähnt, wir sind mit unseren Körpern in den Alpen unterwegs, wir leben dort, wir wandern dort. Ich habe irgendwie das Gefühl, als Schweizerin oder als Bewohnerin vom Alpenraum, da sind fast bei jedem Menschen sind irgendwie Gefühle da, den Bergen gegenüber.
Ja, also die Berge sind immer eine Herausforderung gewesen. Die Alpen trennen und verbinden. Sie trennen, weil sie ja ein schwieriges Gebiet sind, das Wetter ist ein Thema in den Alpen. Es gibt sehr viele natürliche Gefahren. Die Jahreszeiten bedingen, dass zum Beispiel die Zeit, in der man das Land bauen kann, also wo Dinge wachsen, einfach kürzer ist als sonst. Also, und ich glaube, das Verhältnis des Menschen zu den Alpen ist von dieser Eigenschaft der Alpen gekennzeichnet. Einerseits etwas, ein wunderbar, also eine fantastische Landschaft, die so den Menschen zum Staunen bringt, aber andererseits auch eine Landschaft, die die Fragilität, die Zerbrechlichkeit unseres Körpers ganz klar betont. Und in dieser Zwiespalt lebt der Mensch in den Alpen. Kulturhistorisch ist es so, dass für lange Zeit Menschen eigentlich in den Alpen gelebt haben, aber zum Beispiel kaum auf die Bergspitzen gestiegen sind. Es gab auch Verbote zum Teil, die Alpen zu besteigen. Und man könnte so vielleicht ein bisschen pauschalisierend sagen, bis zur Neuzeit, das Verhältnis des Menschen zu den Alpen war eher von Furcht gekennzeichnet. Erst in der Aufklärung entsteht ein ganz anderes Gefühl gegenüber den Alpen. Die Alpen werden so ein bisschen zur Projektionsfläche der Sehnsüchte, auch von Menschen, die eben nicht im Alpenraum leben, von Reisenden, die vielleicht auf einer Grand Tour sich befinden in Europa, aber auch von Städtlern, die dann die Alpen wieder entdecken als ein Ort der Überhöhung der Natur, aber auch als ein Ort der wissenschaftlichen Erforschung. Das ist auch ein wichtiges Thema in dieser Zeit, so dass sich das Verhältnis des Menschen zu den Alpen dann sich verändert.
Ich finde das super spannend. Das ist ja auch im Moment sehe ich das auf in den sozialen Medien, die Alpen, die Berge, es ist so, es wird super romantisiert und irgendwie alle schlafen draußen in den Bergen, was weiß ich. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, es ist auch die Realität, das ist total unberechenbar. Man ist dort so ausgesetzt dem Wetter, den Bewegungen der Natur, dass dieses Dilemma von irgendwie sich fürchten und dann doch kontrollieren wollen, scheint mir etwas wiederzuspiegeln, was super existenziell ist im Menschen und vielleicht dann auch in, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch in religionswissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit zum Beispiel dem Alpenraum. Dieses Paradox zwischen die Alpen werden romantisiert, die Berge werden romantisiert und gleichzeitig bleibt es einfach, es bleibt relativ brutal dort oben. Ist es etwas, was Ihnen auch auffällt, wenn Sie zum Beispiel privat, persönlich in den Bergen unterwegs sind?
Also man muss ja nicht in den Bergen unterwegs sein, um diesen Aspekt zu sehen. Das Sommer 24 ist eine schöne Illustration von dem, was Sie jetzt ansprechen. Die Berge können unmittelbar zu einem Ort des Todes werden. Das haben wir im Tessin sehr stark erlebt, aber nicht nur im Wallis, in vielen Orten in der Schweiz. Man hat einfach die Folgen der Klimakrise einmal so richtig erleben können, was in einer Nacht beispielsweise möglich ist. Ich meine, die A13 wurde weggeschwemmt, zusammen mit Häusern, in denen Menschen schliefen und starben. Das Gleiche passierte ja in der Vallavizzara im Tessin. Und diese Zwiespalt wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren noch mehr erlebbar sein, weil wir wissen ja, dass im Alpenraum die Konsequenzen der Klimaerwärmung sehr klar spürbar sind und dass sie eben unseren Alpenraum sehr stark verändern. Die Gletscher ziehen sich zurück, die Permafrostgrenze ist gestiegen, es gibt enorme Veränderungen, die Alpen sind sehr unstabil geworden. Also diese Spannung zwischen Bewunderung und Gefahr wird sehr wahrscheinlich in den kommenden Jahren zunehmen.
Hat das eine Auswirkung auf Ihr Arbeiten oder auf die Religionswissenschaft insgesamt? Eben, dass diese Spannung umso deutlicher wird?
Also wir erforschen Religion aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. In der Religionswissenschaft geht man davon aus, dass Religion ein wesentliches Element von Kultur ist. Und wir nähern uns an Religion als Element der Kultur mit der Arbeitshypothese, dass Religion ein System ist, der gerade diese Grenze zwischen dem, was kontrollierbar ist und unkontrollierbar ist, gestaltet und formt. Dabei bleibt das Unkontrollierbare unkontrollierbar, aber religiöse Rituale, religiöse Weltvorstellungen versuchen, dieser Grenze eine Bedeutung zu geben. Und in dem Sinne ermöglichen sie dem Menschen, auch mit dem, was der Mensch nicht kontrollieren kann, umzugehen. Von dem her denke ich, Religion in den Alpen passt, oder ist ein Kapitel, in dem diese Arbeitshypothese, dass Religionen die Grenze zwischen Kontrollierbaren, Unkontrollierbaren oder zwischen dem, was dem Menschen verfügbar ist, und dem, was dem Menschen unverfügbar bleibt, gestalten eine gute. Oder sagen wir, mit dieser Arbeitshypothese konnten wir sehr viele Dinge beobachten und beschreiben.
Und gestern Abend in Altdorf haben wir diese Geschichte gehört oder diesen Auszug aus einem Text über das Wetterglöckli. Das war ein Brauchtum im Alpenraum, wenn ein Gewitter kam oder wenn eine Lawine kam oder ein Geröllsturz, dass man die Kirchenglocken läutete und so die Bewohnerinnen und Bewohner vom Dorf vor dem Unwetter oder vor der nahenden Katastrophe warnte. Etwas, was früher gang und gäbe war, haben Sie das Gefühl, das kommt wieder, weil es die Phänomene extremer sind?
Wir wissen es nicht. Also wissenschaftliche Forschung kann nicht in die Zukunft schauen, aber wir können aus dem, was wir jetzt beobachten können in der zeitgenössischen Welt und auch das, was wir im Kontext der Kultur- und Religionsgeschichte rekonstruieren können, mal so Grundtendenzen erkennen. Und obwohl es uns vielleicht heute ein bisschen so naiv erscheint, dass Menschen gedacht haben, mit diesem Klang der Glocken könne man dieses Es, sagen wir so, eine Art Formel, die böse Kräfte zusammenfasst, sei es teuflische Einflüsse oder eben Hexen, was auch immer, oder irgendwelche Sagenwesen, die dem Menschen nicht wohlgesinnt sind, entgegenkommen, ist eigentlich vielleicht etwas, was für eine Welt, die von wissenschaftlichen Weltbildern geprägt wird, nicht mehr, sagen wir jetzt, sehr sinnvoll eingesetzt werden kann. Aber was man eben aus diesen Geschichten eruieren kann, ist zum Beispiel der Versuch des Menschen, mit dieser Realität umzugehen und diesen Realitäten eine bestimmte Bedeutung zu geben. Und ich glaube nicht, dass es in einer Welt wie unsere, in der wir auch die Ursachen dieser Unwetter genauer kennen, wissen wir ja, dass es andere Praxen braucht, um das zu verhindern. Aber was ich spannend finde, ist, dass diese antike Rituale einerseits zeigen, dass der Mensch versucht, damit umzugehen, aber andererseits auch eine gewisse Ehrfurcht des Menschen gegenüber den Kräften, denen man ausgeliefert ist. Aber ich würde meinen, wir können ja nicht Mythologien aus der Vergangenheit nutzen, um unseren Umgang mit heutigen Fragen zu gestalten. Wir können aber vielleicht die Grundfrage ein bisschen oder darüber ein bisschen nachdenken und überlegen, brauchen wir nicht eine Form des Umgangs mit diesen Fragen, mit diesen Problemen? Was ist unsere Rolle? Und wenn wir jetzt uns nicht mehr mit mythologischen Geschichten helfen können, welche Form von Verantwortung, welche Form von Agency möchten wir dann einnehmen? Also von dem her finde ich es sehr interessant, auch sich mit solchen Praxen zu beschäftigen und zu überlegen, was war eigentlich die Haltung des Menschen gegenüber der Natur, gegenüber den Alpen und auch gegenüber diesen Kräften, die so mysteriös waren.
Haben Sie da für sich eine Antwort gefunden auf die Frage, ja, welche Form von Agency wollen wir uns geben?
Also ich glaube, angesichts von dem, was wir wissen, ist die Agency sicher eine, also ich glaube, wir müssen etwas am Verhalten des Menschen ändern, einfach unser Verhältnis zur Natur ändern. Und da glaube ich schon, dass hier die wissenschaftliche Beschreibung der Phänomene uns helfen sollte. Aber die Frage ist, das Wissen ist ein Thema, aber die Verantwortung ist etwas anderes. Sind wir bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und auch zu überlegen, wie viel wollen wir investieren, damit wir diese Gebiete nach wie vor bewohnen können? Das sind politische Entscheidungen, sind auch ethische Einstellungen, worüber wir nachdenken sollten.
Gibt es Eigenheiten, Sie haben jetzt die mysteriösen Kräfte genannt, die manchmal als Äs beschrieben werden oder all diese mythologischen Geschichten aus dem Alpenraum. Gibt es Eigenheiten der Religion im Alpenraum?
Also uns war es sehr bewusst, wir wollen mit diesem Projekt sicher nicht dazu beitragen, einfache Formel zu verbreiten, wie man mit Religion allgemein umgeht. Und gerade im Alpenraum ist eindeutig, dass wir mit einer Vielfalt von Meinungen, von Traditionen, von Entwicklungen zu tun haben, die man nicht einmal richtig chronologisch beschreiben kann. Und wir wollten unbedingt dieser Differenziertheit bewahren und eine wissenschaftliche Arbeit leisten, die, sagen wir jetzt, auch wissenschaftlichen Standards genügt. Und deswegen haben wir verzichtet auf eine Pauschalisierung, sondern wir haben entschieden, von konkreten Orten auszugehen. Und wir haben diese Entscheidung so formuliert in unserem Buch und auch in unseren Gesprächen und Tagungen. Wir leisten Tiefbohrungen an Fallbeispiele. Ob diese Fälle für andere Dinge stehen oder nicht, das wissen wir jetzt nicht. Dafür müssen wir ein größeres Projekt wahrscheinlich anlegen. Das war jetzt wie eine Sondierung. Und wir haben jetzt einfach eine Reihe von Studien vor uns, die diese Vielfalt sehr schön illustrieren. Die Frage ist, kann man aus diesen Sondierungen Verallgemeinerungen ziehen? Und vielleicht kann man sagen, tatsächlich zeigen die Studien, die wir gemacht haben, diese Spannung des Menschen in einem Gebiet, in dem der Mensch gleichzeitig so Erfahrungen der Überhöhung macht und gleichzeitig diese Gefahr spürt. Also diese Spannung kam sehr schön, glaube ich, in allen Beispielen. Wir konnten sehr klar beobachten auch, wie der Mensch, also wie unterschiedlich damit umgegangen wurde. Eben zum Beispiel der Unterschied zwischen den Erzählungen, sagen wir jetzt, aus früheren Jahrhunderten, diese Auseinandersetzung mit der Gefahr, die dann personifiziert wird in Figuren, mysteriöse Figuren oder Figuren des Bösen, des Teufels auf der einen Seite und der heutige Umgang des Menschen zu den Alpen. Also da sieht man auch große Unterschiede, die entstanden sind. Heute sind durch die Entwicklung, also erstens einmal durch die Entdeckung zum Beispiel der Alpen, durch die Entwicklung des Bergsteigens, des Alpinismus als Sport, durch den Tourismus, werden die Alpen zunehmend gezähmt. Sie werden zunehmend zum Bereich, sagen wir, der Freizeit. Und das ist eine neue Erscheinung, die es historisch früher nicht gab. Aber dennoch finden wir interessant, trotz allen Veränderungen im Übergang zu einer ausdifferenzierten, diversen Gesellschaft, bleiben gewissen Grundtendenzen, eben diese Spannung zwischen Kontrollierbaren und Unkontrollierbaren scheint überall vorzukommen.
Ja, Sie haben im Buch das Beispiel vom Gotthardtunnel-Durchbruch beschrieben. Und obwohl ich das Gefühl habe, das war gestern, war es ja schon 15 Jahre. Es ist 15 Jahre her. Und auch dort trifft das ja unglaublich aufeinander, oder? So die Entwicklung, die Technik, die Möglichkeiten und dann aber auch die heilige Barbara, die Schutzpatronin der BergbauerInnen. Und ich finde das so faszinierend, dass es wie eben gleichzeitig bestehen bleibt, auch in so einem riesigen Bauprojekt wie dem Gotthardtunnel.
Also ich meine, es ist, wenn man sich vorstellt, es ist natürlich ein sehr besonderer Arbeitsplatz, wenn man es so benennen möchte. Man ist immer im Dunkel, man arbeitet in Schichten, also es gibt wie keine Trennung zwischen Tag und Nacht. Und es ist eine sehr körperlich anspruchsvolle Arbeit. Also im Tunnel ist es sehr heiß, es ist extrem lärmig, es ist anstrengend, es ist mitten im Berg. Und da denke ich, dass so diese Grunderfahrung des Ausgesetztseins, der Gefahr, auch die Tradition, die mit diesen Berufen zusammenhängt, bewirkt, dass der Mensch eben in dieser Spannung lebt. Einerseits eine absolut avancierte Technologie, die so ein Tunnel überhaupt möglich macht, aber auf der anderen Seite, glaube ich, eine starke Erfahrung von Bescheidenheit angesichts der Größe des Berges. Und ich finde es sehr schön in den Reden, die gehalten werden, an diesen in diesen besonderen Momenten, wenn der erste Durchbruch zum Beispiel gefeiert wird, dass man sagt, eben der Mensch ist klein und der Berg ist groß, und das ist eine Erfahrung, die bleibt, trotz aller Technik und trotz allen Technologien. Der Mensch ist fragil und unser Körper kann sehr schnell beschädigt werden. Dass man dann so diese Erfahrung kristallisiert, beispielsweise in Bezug zur heiligen Barbara, denke ich, ist auch eine Möglichkeit des Menschen, auf das zu verweisen, was eben nicht mehr kontrollierbar, auf was diese Erfahrung, dass unsere Existenz eigentlich von kurzer Dauer ist, dass wir ausgesetzt sind diesen Kräften. Und ich finde, damit geben Menschen ihrem Leben auch einen Sinn.
Es ist einfacher, in den Bergen dann Gotteserfahrungen zu machen.
Ich glaube, diese Frage kann man insofern nicht beantworten, weil es nicht klar ist, was eine Gotteserfahrung ist. Also wenn Sie von Gotteserfahrung sprechen, setzen Sie eine Menge Dinge voraus, die je nachdem, wie man sozialisiert worden ist, aus welcher Kultur man stammt, welche Art von Erfahrungen positiver, negativer Natur mit religiösen Institutionen gemacht hat, ganz unterschiedliche Dinge meinen kann. In diesem Sinne sind, also wir in der Religionswissenschaft versuchen, die Fragen ein bisschen anders zu gestalten, indem wir sehr klar trennen zwischen dem, was Menschen denken und wenn Menschen formulieren ihre Voraussetzungen und unsere Arbeitshypothesen, aber wir können sehr schlecht messen, zum Beispiel, was richtig oder falsch ist, was mehr oder weniger ist. Also wir versuchen in unsere Perspektiven, die emische Perspektiven von Menschen und von Kulturen zu rekonstruieren, mit denen wir zu tun haben, so weiß ich es nicht. Es ist keine Frage, die die Wissenschaft beantworten kann.
Haben Sie bei der Arbeit an diesem Projekt einen Unterschied gemacht zwischen, sagen wir mal, Religion, Aberglaube, Folklore?
Wenn ich so ein Wort wie Aberglaube bedenke, es ist extrem wertend, weil es setzt voraus, es gäbe eine richtige und eine falsche Religion. Und Religionswissenschaft hat einen anderen Auftrag. Also wir möchten gerne verstehen und rekonstruieren, wie Menschen, Gesellschaften oder Gemeinschaften mit dieser Spannung, wie in diesem spezifischen Fall, mit dieser Spannung zwischen Kontrollierbaren und Unkontrollierbaren in den Alpen umgehen und möchte nicht werten. Deswegen arbeiten wir gerne einfach mit dem Begriff Religion und sind sehr offen, nicht nur für institutionalisierte Formen von Religion, sondern für alle Formen von Ritualen, von Praxen, aber auch von Erzählungen, die etwas zu tun haben mit der Gestaltung von dieser Grenze. Das heißt, wir arbeiten mit einem sehr offenen Begriff von Religion, was uns natürlich auch erlaubt, Phänomene in einfach zu beschreiben, die vielleicht aus der Perspektive von einzelnen Menschen nicht unbedingt als Religion im gängigen oder alltäglichen Sinne, also sie nicht unbedingt damit verbinden. Das ist schon so. Also wir versuchen möglichst nicht wertend an Phänomene heranzugehen, sondern unsere Aufgabe ist, genau zu beschreiben.
Gibt es etwas, was Sie jetzt in diesen Jahren der Arbeit am Projekt total überrascht hat?
Also dieses Projekt ist interdisziplinär angelegt, weil wir gerade unterschiedliche Sprachen verbinden wollten. Also nicht nur Wissenschaft als eine Möglichkeit. Also wir betreiben ja Kulturwissenschaft. Das heißt, wir versuchen Phänomene im jeweiligen kulturellen Kontext, in Wechselwirkung mit anderen gesellschaftlichen Systemen zu rekonstruieren. Aber wir wollten auch mal mit Fotografie und Musik und Kunst zusammenarbeiten. Und die Arbeitshypothese ist, dass es unterschiedliche Zugänge zu unserer Welt gibt, die uns erlauben zu verstehen, was der Mensch ist, was Kultur, was Gesellschaft sind, und haben eben parallel gearbeitet. Es ist nicht so, dass in unserem Projekt Musiker oder Musikerinnen unsere Ideen illustrieren, sondern sie sind selbst, sie haben ihre Art von Forschung betrieben. Das Gleiche gilt für Marco Volken als Bergfotograf, der ja seit vielen, vielen Jahren in den Alpenraum unterwegs ist und viele Dinge festgehalten hat. Auch Transformationen. Er fotografiert sehr häufig gleiche Orte und schaut, wie sie sich verändern. Zum Beispiel Kapellen, die unterschiedliche Funktionen übernehmen. Und ich fand es sehr spannend zu beobachten, welche Entdeckungen die anderen im Bereich ihres Wissens und ihrer Kunst machen und wie diese Art von Forschung auch unsere eigene wissenschaftliche Erkundung des Alpenraums bereichert hat. Das war in dem Sinne eine sehr, sehr positive Überraschung.
Sie haben auch gesagt, zu Beginn von diesem, vom Buch, vom Projekt stand so diese Lust, etwas zu machen, was wirklich toll ist. Etwas, was wirklich dann auch gehört, gesehen, gelesen wird. So dieser Wunsch, die Forschung ein bisschen abzustauben, die relevante zu machen, oder sehe ich das falsch?
Also ich persönlich bin natürlich, man kann sagen, gut, ich muss mich verteidigen, aber es ist keine Verteidigung, sondern es ist eine tiefe Überzeugung, dass ein demokratischer Staat braucht geisteswissenschaftliche Forschung. Weil die geisteswissenschaftliche Forschung, dazu zähle ich auch die Theologie, sind Bereiche, die sich mit der Frage beschäftigen, was ist der Mensch, wie ist das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt, zur natürlichen Umwelt, zur sozialen Umwelt, zur Geschichte auch. Und ich halte das für unverzichtbar für eine Demokratie, weil es natürlich auch aufzeigt, was gibt es für Entwicklungen, warum ist die Welt so divers? Warum leben Menschen in Gesellschaften? Also es gibt sehr viele Fragen, die absolut wichtig sind. Und natürlich werden wir permanent mit der Frage konfrontiert, wie kann man diese Erkenntnisse umwandeln in etwas Nützliches, aber wir gehen davon aus, dass es tatsächlich nützlich ist, beispielsweise eine Erinnerung zu haben, dass es sehr nützlich ist für eine Gesellschaft, einen Bezug zur eigenen Geschichte, zu den eigenen Archiven zu haben, zu wissen, wer wir sind, wer wir waren. Und ich glaube, dass das auch sehr viel darüber aussagt, in welche Richtung wir uns entwickeln können oder entwickeln sollten. Das ist einfach, was ich überdenke. Das Problem, das wir aber haben, vor allem in der Religionsforschung, ist, dass sehr häufig Religion mit Stereotypen und Vorurteilen verknüpft ist. Also ich finde es interessant, ich selbst reise sehr viel, habe sehr viele Begegnungen, zum Beispiel im Zug mit Menschen, und stelle fest, wie wenig Vielfalt es gibt in Bezug auf Religion. Also, und auch erstens wissen alle, was Religion ist, oder sie meinen, dass sie wissen, was Religion ist. Man geht immer von der eigenen Erfahrung heraus. Und das finde ich einerseits verständlich, aber andererseits auch ein bisschen erschreckend, weil wir ja wissen, dass viele Phänomene nicht verstanden werden können aus der eigenen Erfahrung. Also wenn jemand gesund ist und sagen würde, ich hatte nie eine Erfahrung der Krankheit, deswegen ist Medizin irrelevant, würden wir sagen, das ist ein bisschen eine gefährliche Aussage. Und ich frage mich manchmal, warum man ähnliche Gedanken nicht entwickeln könnte, auch in Bezug auf Religion. Und wir wollten mit diesem Projekt zeigen, was wir machen, und auch eine Sprache finden, die verstanden wird. Und da denke ich auf der einen Seite, es ist klar, es gibt sehr viele Vorurteile gegen Religion oder gegenüber Religion. Es gibt Menschen, die finden es absolut toll und andere finden es absolut negativ. Aber eben so ist es nicht, sondern Religion ist etwas extrem Vielfältiges, auch sehr komplex, auch schwierig zu erforschen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass wir dann sehr häufig zu schnell in eine Verteidigungsposition geraten und eine Sprache nutzen, die kaum mehr verständlich ist. Und so haben wir gedacht, wir versuchen zum Beispiel in diesem Buch eine Sprache, so Essay zu schreiben, die wirklich allgemein verständlich sind. Und das haben wir nicht nur als Absicht gemacht, sondern wir haben es auch getestet. Wie werden diese Texte verstanden? In welche Richtung sollen wir lektorieren? Und dann dachten wir, dass mit Fotografie und mit Musik auch andere Sprachen zur Verfügung haben, die dann die Menschen vielleicht auf einer anderen Ebene erreichen und in dem Sinne auch den Horizont des Forschen und die Art und Weise der Mitteilung der Ergebnisse ein bisschen erweitert. Und es scheint, dass es auch gelingt, weil das Buch spricht sehr viele Menschen an, wir bekommen sehr viele Anfragen, auch Einladungen, über das Buch zu sprechen, und das freut uns sehr.
Als die Buchperformance am Abend zuvor in Altdorf zu ihrem Ende kam, machte ich mich wieder auf den Weg, um durch die späten Abendstunden nach Hause zu fahren. Diesmal erlebte ich die Fahrt durch den Gotthardtunnel etwas anders, etwas bewusster, würde ich sagen. Nein, ich hatte kein Stoßgebet in Richtung der heiligen Barbara geschickt, ließ mich aber etwas mehr auf das Erleben der Mächtigkeit, der Größe dieses Berges ein, wie ich da als kleines winziges Wesen einen Moment lang dessen Welt durchqueren durfte. Was ist dein Erleben in den Bergen? Fühlst du dich da dem großen Ganzen näher als in der Stadt? Oder hast du konkrete, mystische, spirituelle Erlebnisse, die du zu erzählen hast? Wie immer möchten wir von dir hören. Schreib uns als Kommentar zu dieser Folge auf der Website, via E-Mail, über Social Media. Wir hören dich auf all diesen Kanälen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RefLab.